so wollten sie nicht auf die Abgaben von abhängigen Bauern angewiesen sein, weshalb sie die schwere Arbeit lieber selbst verrichteten. Um Unabhängigkeit zu erreichen, schufen sie die Institution der Konversen oder Laienmönche. Sie wurden, anders als die Priestermönche, von den zahlreichen Gebetsverpflichtungen entbunden und hatten mehr Zeit für die Arbeit auf den Feldern. Auf die Leitung des Ordens nahmen sie aber keinerlei Einfluss. Die Konversen konnten dadurch auch an entfernten Orten tätig sein und auf den Äckern beten. So war es möglich, dass Zisterzienserklöster Grangien betrieben. Das waren Wirtschaftshöfe, die teilweise weit entfernt von den Klöstern lagen. Dort konnten neben den Laienmönchen auch Lohnarbeiter beschäftigt werden. Auf diese Weise war die Versorgung aller Mönche gesichert. Die Zisterzienser agierten gewinnbringend, aber nicht nur im Ackerbau. Viele Klöster besaßen große Wälder und betrieben Bergbau oder Fischzucht. Bald wurden Überschüsse erwirtschaftet, von denen die Bevölkerung aus der Umgebung profitierte. Das war sicher nur möglich, weil die Mönche offensichtlich mit der Natur arbeiteten. Eine Bestätigung für diese These erhielt ich, als ich einmal das Kloster Citeaux im Burgund besuchte. Dort sah ich eine Ausstellung über den Landbau der Zisterzienser. Ihre Methoden wurden sehr detailliert beschrieben, doch es fehlten Hinweise darauf, woher die Ideen stammten. Hatten die Zisterzienser eine besondere Beziehung zu der Erde und ihren Pflanzen? Der Orden hatte sich auf die anfänglichen Regeln der Benediktiner besonnen. Ora et labora, bete und arbeite, war die wichtigste. Andere Regeln bestimmten Liturgien und Instrumente der guten Werke, Gottesliebe und Nächstenliebe. Meine Interpretation dieser Regeln, Tätigkeit, Einkehr, Demut und Achtung vor allem Leben, können ein Schlüssel zur Erkenntnis sein. Nur durch Erkenntnis, das ahnte ich, konnte im Mittelalter ein derart erfolgreicher Landbau betrieben werden. Vielleicht war das die Antwort auf viele meiner Fragen. Ich besuchte jedenfalls das Kloster Riddagshausen sehr oft, entwarf unermüdlich Skizzen und stellte sie dem Orden vor. Nach einigen Jahren bekam ich schließlich den Auftrag, den Garten zu planen und die Bauleitung zu übernehmen. Zuerst mussten die zugewiesenen Flächen hergerichtet und Wege angelegt werden. Schnell war klar, auf was für einem wertvollen Boden die Anlage entstand. Auf den Flächen war über Jahrhunderte nachhaltiger Gartenbau betrieben worden, und das hatte die Erde fruchtbar gemacht. Nach und nach entstanden Obstwiesen, ein Gemüse- und ein Kräutergarten, wobei ich in diesem Projekt meine über lange Zeit gesammelten Erfahrungen im Pflanzenbau einbringen konnte. Ich wusste, dass ein so großer Garten ausgewogen angelegt werden musste, um Besucher für ihn zu interessieren. Er durfte kein Fremdkörper in seiner Umgebung sein, er musste mit der umliegenden Landschaft und mit den Gebäuden harmonieren. Die Reaktionen der ersten Besucher zeigten, dass das gelungen war. Ihr Feedback: Ich wusste nicht, dass der Garten neu angelegt wurde. Auf mich wirkt er, als wäre er schon immer da gewesen.